Die Presse. Österreich hofft auf die Rückkehr des Wachstums. Die Wirtschaft läuft zwar eine Spur besser, die Industrie hat sich leicht erholt und damit könnte man glauben, auch das Budgetproblem des Landes wird kleiner. Doch der Fiskalrat sagt, so einfach ist das nicht. Das Defizit bleibt zu hoch, die Schulden steigen weiter und immer mehr Geld fließt außerdem in Zinsen und damit in die Vergangenheit statt in die Zukunft. Ist Österreichs Budgetproblem also nicht ein konjunkturelles, sondern ein strukturelles? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast Christoph Bardelt, dem Präsidenten des Fiskalrats. Er kritisiert die Bundesregierung ja immer wieder und gerade erst wieder scharf dafür, aus seiner Sicht zu wenig Reformwillen zu zeigen. Das ist Was wichtig ist, der Nachrichtenpodcast der Presse. Ich bin Anna Wallner, seit 20 Jahren Journalistin und seit einigen Jahren eine der Hosts dieses Podcasts. Herr Professor Bardelt, schön, dass Sie da sind.
Ich danke für die Einladung.
Herr Bardelt, können Sie sich noch erinnern, wann waren Sie das letzte Mal mit der Budgetpolitik einer aktuellen Regierung zufrieden?
Also solange ich mich bewusst damit beschäftigt habe, hat es immer Vor- und Nachteile gegeben. Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Und es ist ja nicht so, dass ich jetzt mit dem Doppelbudget 27-28, dass ich mein Verhältnis dazu mit dem Wort zufrieden oder unzufrieden kennzeichnen könnte. Da dürfen es keinen Wissenschaftler fragen.
Ja, aber trotzdem, wie würden Sie es denn kennzeichnen, mit welchem Wort? In der Presse war die Formulierung, Fiskalrat zerreißt das Doppelbudget.
Ja, das war tatsächlich eine mediale Übertreibung. Ja,
ach so,
ja,
ja.
Es war nicht in der Presse. War das in der Presse?
Ja, ich glaube, es war eine Abmeldung.
Ich gestehe Ihnen was, das hat die Kronenzeitung geschrieben.
Aha, ja. Okay.
Ja. Aber anyway, nein, ich glaube, dass das Budget, so wie es jetzt erstellt und beschlossen worden ist, ein wichtiger Schritt ist, um die Staatsfinanzen wieder in Ordnung zu bringen, weil die Regierung hat wirklich sozusagen eine Trendwende eingeleitet mit der Fiskalpolitik. Jetzt werden die Defizite wieder kleiner. Das ist, wenn Sie so wollen, das Hauptpositive. Ja, vielleicht noch eins dazu und das in einer Konstellation, wo es ja nicht leicht ist, sich auf ein Budget zu einigen. Nicht?
Mit drei
Parteien, die so unterschiedliche politische Positionen vertreten. Also das ist einmal sicher positiv. Was mir mehr Sorgen bereitet, ist, dass in diesem Budget nicht wirklich eine Erlösung angelegt ist, das Budgetproblem auch in der Zukunft leichter lösen zu können. Denn man merkt so richtig, da haben drei Verhandlungspartner irgendwie das Letzte, was gerade noch geht, wechselseitig sich herausgerissen. Und jetzt haben wir halt ein Budget, das, wie auch der Finanzminister sagt, ohne irgendwelche Reserven sozusagen an Kante genäht ist. Jetzt sind zwar die Wirtschaftsaussichten nach den letzten Prognosen des WIFO auch gar nicht so schlecht, aber das Problem ist die Zeit nach dem Jahr 2028. Weil erstens haben wir im Fiskalrat ja nach wie vor Zweifel, ob wir im Jahr 28 wirklich dieses 3% Defizitziel erreichen. Aber davon einmal abgesehen, wird die Budgeterstellung nach 28 eindeutig noch viel schwieriger. Sie wird vor allem auch deshalb schwieriger, weil ja die Regierung schon im ersten Doppelbudget, aber jetzt auch im Budgetbegleitgesetz, manche Maßnahmen zeitlich befristet hat, die dann wieder auslaufen. Zweitens glaube ich, dass man so diesen pauschalen großen Spardruck, der auf den Ressorts liegt, nicht ewig aufrechterhalten kann, sondern da muss man dann irgendwann einmal auch wieder die Möglichkeit geben, irgendwas anzuschaffen oder irgendwas neu zu tun.
Aber heißt das, dass ich, wenn ich Ihnen zuhöre, dass Sie den Eindruck haben, dass man jetzt hier ein Budget abgeschlossen hat, ein Doppelbudget für 2 Jahre, das, wo man jetzt sich sozusagen zwar versucht, irgendwie anzuspannen und gewisse Dinge zu machen, aber nicht genug Weitblick eingebaut hat? Und ein bisschen der Eindruck entsteht, so nach dem Motto, wer weiß, ob es uns dann noch interessiert. Jetzt sind wir zuständig, jetzt machen wir halt, was möglich ist. Aber dann ab 28 schauen wir mal.
Naja, ich glaube schon, dass die wirklich gemacht haben, was jetzt möglich ist. Ich habe das Gefühl, dass in einer solchen Konstellation nie auch nur ein Millimeter mehr gemacht wird, als möglich ist. Und da sind natürlich diese Dinge implizit drinnen, die die Budgeterstellung nachher erschweren. Ich will noch etwas sagen. Wie gesagt, wir im Fiskalrat bezweifeln ja, dass wir im Jahr 28 die 3% erreichen. Aber zwei Dinge möchte ich da noch dazu sagen. Das eine ist, wenn wir es nicht erreichen, erreichen wir es deshalb keineswegs automatisch im 29er. Ja, das ist die eine Aussage. Wenn wir es aber erreichen, dann sind wir aus dem Defizitverfahren draußen und dann gilt eigentlich für uns eine viel striktere Budgetregel. Denn 3% ist ja ein Defizit, wo die Verschuldungsquote noch steigt. Damit sie nur konstant gehalten wird, dürfte für das Defizit nicht viel größer als 2,5% sein. Und wenn wir in keinem Defizitverfahren drinnen sind, gilt die allgemeine Regel, da wir ja weit über den 60% sind in der Verschuldungsquote, die die EU-Fiskalregeln verlangen, dass wir jedes Jahr einen halben Prozentpunkt Verschuldungsquote reduzieren. Also da müssen es dann praktisch schon ungefähr auf 2% kommen. Und jetzt merken Sie meine sozusagen in Stufen gegliederte Forderung. Erstens glaube ich nicht, dass wir die 3% erreichen, aber selbst wenn wir es erreichen, müssen wir dann im Jahr drauf eigentlich einen ganzen Prozentpunkt Verschuldungsquote
einsparen
oder reduzieren. Oder deswegen sage ich, da braucht es eben dringend irgendwelche längerfristigen Strukturreformen, die halt jetzt in dem Budget nur mit einer einzigen Ausnahme angelegt sind, und das war die Senkung der Lohnnebenkosten.
Es ist natürlich in der Natur der Sache, dass die Regierung jetzt sagen würde, würde sie hier mit uns am Tisch sitzen, Moment, wir arbeiten ab, was lange liegen geblieben ist. Wir haben hier versucht, was möglich ist. Sowohl der Bundeskanzler als auch natürlich der Finanzminister, der ja quasi als Hauptarchitekt dieses Budgets gilt. Und Sie sagen dagegen, das reicht nicht. Jetzt will ich mal so ein bisschen eher auf der Metaebene fragen, was der Fiskalrat für Sie eigentlich in so einer Debatte ist. Sind Sie so quasi das Frühwarnsystem oder so der Gegenspieler der Regierung? Oder wie? Also was sehen Sie sich dann so?
Also ich glaube, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen vermessen und fast noch dem Vatikan, aber ich glaube schon, dass wir das Gremium sind, das unabhängig von den politischen Freuden oder Ängsten oder Ärgernissen einfach die Wahrheit sagt. Ja. Und jetzt ist es natürlich richtig, dass diese Regierung, ja, also das Bild mit der Jungfrau zum Kind kommen, ist nicht ganz richtig, weil die ÖVP war in beiden Regierungen drinnen.
Ja,
das
stimmt.
Aber trotzdem, diese Regierung hat von der Vorgängerregierung, wer immer da jetzt warum schuld ist, ein wirklich schweres Paket übernommen. Und es wäre eine völlige Illusion zu glauben, dass man in einer Legislaturperiode da alles ins Heitere bringen kann. Noch dazu, wo eben das Wirtschaftswachstum sehr bescheiden ist. Also das wäre auch sehr viel verlangt. Trotzdem muss ich sagen, wenn wir sagen, es reicht nicht, dann sagen wir das ja im Hinblick auf das Defizitverfahren. Das ist keine allgemeine Aussage betreffend einem wünschbaren Defizit, denn wenn ich das sagen würde, müsste ich sagen, eigentlich sollten es nicht 5,7 Milliarden sein, sondern fast das Doppelte. Ne?
Ja. Bleiben wir ganz kurz bei der Arbeit des Fiskalrats, weil ich glaube, dass das immer noch nicht, obwohl Sie natürlich viel in den Medien sind und die Debatte stark mitprägen, dass das nicht jeder immer automatisch weiß, was er genau macht. Deswegen ist, vielleicht nehmen Sie uns ein bisschen mit, wie ist es, wenn so ein Budget kommt, wie arbeiten Sie da konkret? Wie viel früher kriegt ihr da schon für eine Art Grundkonzept oder wie schnell habt ihr dann, wie lang könnt ihr dann mit dem Budgetentwurf oder auch mit dem finalen Entwurf dann schon arbeiten, bis ihr dann hinausgeht und sagt, also wir haben uns das jetzt angeschaut und das ist jetzt so und so und so, unserer Meinung nach?
Also im normalen Arbeitsablauf des Fiskalrats kommt ja das Budget im Oktober oder so irgendwann und nicht im Juni. Und die Tatsache, dass dieser Budgetbeschluss auf Juli vorgezogen worden ist, hat unseren normalen Arbeitsablauf ziemlich durcheinander gebracht. Das heißt, wir haben versucht, wenigstens ein paar Tage, bevor die Budgetrede gehalten worden ist, aus dem Finanzministerium vertraulich noch das eine oder andere zu erfahren, um zu überprüfen, ob das, was wir geglaubt haben, was wir prognostizieren werden, ob das wohl auch plausibel ist. Und Faktum ist, dass wir Ende Juni, also kurz nachdem die Budgetrede gehalten worden ist, den Fiskalregelbericht vorgestellt haben. Und da wurde dann gleichzeitig auch schon implizit eine Kritik des Budgets oder zumindest ein Vergleich der Vorhersagen des Finanzministeriums mit unseren Prognosen geliefert. Aber das war eher untypisch. Normalerweise gibt es da mehr Zeit.
Okay, und worauf konzentrieren Sie sich dann am meisten?
Naja, wir machen zunächst einmal eine Budgetprognose, die aufbaut auf der jeweils vorliegenden Wirtschaftsprognose des Wirtschaftsforschungsinstituts, des WIFO. Das ist die März-Variante gewesen und das ist genau die gleiche Variante, auf die auch der Finanzminister Bezug nimmt. Das ist auch im europäischen Semester, wie das so schön heißt, mit den Meldungen nach Brüssel so eingetaktet. Das führt dann dazu, dass kurz nachdem wir mit der Prognose rauskommen, meistens schon wieder die neue Prognose
aber die
kommt.
Reden wir noch genauer,
genau. Die ist ja jetzt, ist auch, die jetzt auch gekommen, nachdem wir unsere schon geliefert haben. Aber grundsätzlich bauen wir auf eben der damals vorhandenen WIFO-Prognose auf. Und wir machen dann eine eigene Budgetprognose. Das heißt, wir gehen in alle großen Ansätze, sowohl einnahmenseitig als auch ausgabenseitig hinein und versuchen abzuschätzen, was da in den nächsten Jahren passieren wird. Das kann man, wenn man ein bestimmtes Wirtschaftswachstum zur Verfügung hat, und wir nehmen eben das vom WIFO, beziehungsweise wenn man, was weiß ich, die demografische Entwicklung kennt und dergleichen mehr, das kann man schon mit relativ guter Verlässlichkeit machen. Und jetzt muss man aber sagen, alle Wirtschaftsprognosen, auch unsere Budgetprognose, beruhen immer auf einer Annahme, die laut Fachausdruck the non-policy change oder no-policy change Annahme ist. Das heißt, viele unserer Prognosen haben, wenn sie so wollen, sogar den Zweck, die Politik aufzurütteln und zu sagen, sie sollen einen Policy Change machen, und dann wird die Prognose auch falsch, und das ist dann auch der Zweck dieser Prognose. Soll heißen.
Also Sie wollen ja mit Ihrer Prognose eigentlich nicht recht behalten.
Naja, vor allem dann, wenn sie so ausschaut, genau, dass man sagt, wir verfehlen die EU-Ziele. Genau. Ja. Das ist aber in gewisser Weise auch ein Dilemma, wenn man unsere Prognose dann mit den Zahlen des Finanzministeriums vergleicht. Denn, also im konkreten Fall war es zum Beispiel so, dass das Finanzministerium rund 300 bis 500 Millionen Euro an Ausgabenreduktionen in ihrer Prognose, in ihrer Planungsrechnung, muss man das sagen, also ins Budget hineingestellt haben, die wir aber nicht konkret kennen. Und die können wir dann nicht berücksichtigen, weil wenn wir alles berücksichtigen, was irgendein Politiker irgendwann gesagt hat, dann haben wir überhaupt keine Basis. Das heißt, alleine aus diesem Titel heraus entsteht schon einmal ein gewisses Defizit zwischen dem, was der Finanzminister sagt, das wird werden, wir sagen, was die Prognose gibt. Das Gleiche zeigt sich dann auch bei den Ländern, ja. Also wir wissen oder wussten zum Beispiel, dass der Finanzminister mehr Geld von den Ländern zur Defizitabdeckung eingestellt hat, als wir sagen können. Wir können auch nicht sagen, welches Bundesland im Jahr 27 in seinem Budget oder im Jahr 28 wie viele Einsparungsmaßnahmen vornehmen wird. Also das ist ein gewisses Dilemma, aber wenn man es sachlich angeht, kann man das sehr gut erläutern.
Jetzt haben wir diese Prognose vom WIFO und vom IHS auch erwähnt, die jetzt seit dem März, gibt es eben eine neue, Ende Juni kam die raus, und die hat doch deutlich positiver ausgesehen als erwartet. Also das heißt, die Zahlen vom vergangenen Jahr haben sich verbessert, als die Erwartung war. Aber das ist ja trotzdem keine Entwarnung für das Budget komplett, oder?
Nein, es ist keine Entwarnung fürs Budget. Und wenn man sagt, die hat uns irgendwie positiv überrascht, dann deshalb, weil man sich ja noch vor 2-3 Wochen gefürchtet hat, sie könnte dramatisch schlechter noch unten sein. Revidiert werden. Und das ist sie jetzt nur in einem ganz kleinen Ausmaß. Und dann gibt's noch so ein statistisches Artefakt, ich weiß nicht, inwieweit die Hörer oder Seher das wissen wollen, aber Faktum ist, dass die Statistik Austria das Wachstum 2025 jetzt neu berechnet hat, und das war viel höher. Und dann gibt's einen technischen Effekt, dass dann die Wachstumsrate auch im 26er höher ist. Das sind alleine 0,2%. Aber in Wahrheit geht's ja dann nicht um einzelne 0,1%, sondern es geht darum, dass nach dem Wissensstand der WIFO-Prognose, also in der letzten Juniwoche, man sagt, es ist weiter ein zarter Aufschwung im Gang, und wir haben im Augenblick, der Augenblick der letzten Juniwoche, keine Befürchtung einer weltweiten Wirtschaftskrise, weil die Ölpreise haben sich eigentlich günstiger entwickelt, als wir noch vor 3 Monaten geglaubt haben. Außerdem gab es da die angebliche Einigung zwischen ihr, das weiß Trump, man ja nie.
Genau. Aber es zeigt aber sich vor allem, dass die Folgen des Iran-Konfliktes, egal wie wir den Zustand jetzt definieren wollen,
sich in
schwächer
Grenzen
sind,
halten.
Als man angenommen
hat. Ja, sich in Grenzen
genau.
halten.
Ja. Da gibt es eine interessante Sache, ich will einen kleinen Exkurs machen, quasi ins reale Leben, dass ja auch die Folge dieser Entspannung bezüglich Iran an den Spritpreisen zu merken sind. Ich glaube, es gab dann Ende Juni eine Meldung, dass die Spritpreise jetzt wieder das Niveau vor dem Iran-Konflikt erreicht haben. Ziemlich annähernd, ja. Meine Frage ist aber, dass das beim Verbraucher, beim Verbraucherinnen oft sehr viel später ankommt. Ja? Dass also oft der Effekt entsteht, der natürlich auch medial gerne gepusht wird, dass die negativen Auswirkungen viel höher erscheinen und
vor allem
viel länger
schneller,
diskutiert.
Viel
genau,
schneller
als dann
da
die
sind.
Positiven, die auch kommen. Ja. Was könnte man denn da auch aus der Politikrichtung dagegen tun, dass das sozusagen nicht so ist?
Naja, es ist tatsächlich nicht leicht. Es ist ein Ärgernis. Es ist ein Ärgernis, weil die Rechtfertigungen der Ölindustrie ja dann, wenn man die symmetrisch betrachtet, auch nicht gelten. Nicht? Weil die sagen, ja, wir haben ja noch so viel teuer gekauftes Benzin oder Diesel und das müssen wir erst verkaufen. Aber es müsste ja dann in die andere Richtung auch gelten. Nicht? Und in der anderen Richtung erhöht man die Preise meistens schon am nächsten Tag, nicht? Nachdem irgendein ein Weltmarktpreis gestiegen ist. Wirklich dagegen etwas tun können sie in der Politik nicht, solange sie nicht einen Rubikon überschreiten. Und der Rubikon heißt Preisregelung. Mhm. Ja. Und das ist sowohl ökonomisch, ordnungspolitisch als auch juristisch keine leicht zu überschreitende Grenze. Erinnern Sie sich an die Diskussion, die wir vor 2-3 Monaten gehabt haben, als die Spritpreisbremse diskutiert worden ist und wo die Politik versucht hat, Druck auszuüben, insbesondere auf die OMV, dass sie den zusätzlichen Gewinn, den sie durch den Weltmarkt gestiegenen Preis haben, dass sie den nicht ganz kassieren, sondern dass sie da etwas beitragen. De facto hat das, weiß ich nicht, ob recht oder schlecht, jedenfalls nur sehr begrenzt funktioniert. Und de facto können sie das auch nur machen. Ich sage einmal, indem der Bundeskanzler mit der OMV-Spitze spricht und halt versucht.
Und man sich so einigt, ja. Ohne, dass es ja nicht.
Aber juristisch gesehen, weil wie gesagt, das ist ja aus Anlass von Covid und Inflationskrise viel diskutiert worden, unter welchen Bedingungen man wann wirklich eine Preisregelung machen kann. Und das wäre wahrscheinlich jetzt wirklich übertrieben. Mhm. Aber es ist natürlich ein Ärgernis, ja.
Sie beschreiben immer wieder, auch jetzt wieder, eine Lücke zwischen dem, was der Staat einnimmt und dem, was er ausgibt, dass wir grundsätzlich ein Ausgabenproblem haben. Mit welchen Maßnahmen ließe sich denn diese Lücke schneller schließen?
Das ist eine Frage, die mir sehr oft gestellt wird und ich weiche ihr meistens aus mit der Begründung, dass ich als Fiskalratspräsident bewusst keine normativen Aussagen machen will. Ganz schnell lässt sich's kaum machen, es sei denn, sie sind total radikal und kürzen irgendwas, was rein rechtlich natürlich immer möglich ist, aber dann haben sie natürlich einen Aufstand. Ja. Was mir dann schon auffällt, das ist, dass es praktisch in jedem Budget Maßnahmen gibt, die ja Geld kosten und wo man sich als Ökonom schon fragen muss, also muss das wirklich sein? Ja.
Was ist das im konkreten Entwurf vor allem?
Naja, aber das ist jetzt meine höchstpersönliche Meinung, nicht eine im Fiskalrat abgesprochene Meinung. Ich glaube zum Beispiel, dass sowohl diese Spritpreisbremse, die noch geblieben ist, Ende Juni jedenfalls hatten wir sie noch.
Ende Juli,
und,
ich, ja.
Und auch diese Senkung der Mehrwertsteuer für Lebensmittel in diesem Ausmaß das Geld nicht wert war. Und auch nicht, ich glaube auch, dass das auch ein politisch eine Fehlkalkulation ist, weil die Leute das einfach nicht merken. Mhm. Ja, die merken das einfach nicht. Weil wenn sie einmal in der Woche zum Billa gehen und dann kostet ihr Wocheneinkauf 2 Euro weniger, weiß ich nicht, ob sie dann jauchzend hinausgehen und sagen, juche, es ist wieder alles viel billiger geworden.
Vor allem hat sich ja jetzt auch gezeigt, dass es da einige Mühsamkeiten gibt.
Naja, die kommen noch dazu.
Das ist ein Lebensmittel,
ja, das welche ist, Bestandteile. Die Wurstschäme und mit Wurst und
mit Kürbiskern oder ohne.
Genau. Das ist das eine, was man dazu sagen muss. Jetzt habe ich aber irgendwie den Faden verloren. Ich habe nur einen zweiten Grund, aber
genau,
ich weiß nicht, was die Frage war.
Also was der Grund dafür ist, warum Sie oder wann,
also,
wann Sie
was
sich
man noch, was
denken,
man noch tun könnte, ich weiß schon wieder.
Das
ja.
Ist, dass man sich wundern muss, warum die Politik sich entscheidet für gewisse
Schwerpunkte. Das zweite, Ausgaben. Und das ist wirklich ein wichtiges Thema, sind die klimaschädlichen Subventionen. Ja. Wir haben in einem größeren Ausmaß von ein paar Milliarden Euro, genau, wie Sie es genau auch abgrenzen, kann es ein bisschen mehr oder weniger sein, Subventionen, meistens in Form von Steuerermäßigungen, die dem Ziel der Klimaneutralität völlig entgegensprechen. Ja. Und jetzt kann ich natürlich als Fiskalratschef leicht sagen, die schaffen wir ab. Aber jetzt, wenn man sich dann genauer anschaut, was die größten Brocken da sind, dann ist das einerseits das Pendlerpauschale, es ist aber auch das Dieselprivileg und es ist die steuerliche Behandlung von Dienstwegen. Was jetzt die steuerliche Behandlung von Dienstwegen betrifft, ist ja da im Budgetbegleitgesetz etwas gemacht worden, was dann umweltpolitisch wieder ein seltsames Bild macht, weil man dann ausgerechnet sozusagen bisher nicht von der Steuer belasteten E-Autos jetzt doch der Steuer unterwirft. Aber man hätte zum Beispiel, was kein riesiger Betrag ist, aber da gibt es ja so einen Mindestbetrag oder eine Grenze, bis zu der Arbeitnehmer, meistens sind es höhere Angestellte, einen Dienstwagen als Einkommensäquivalent besteuern müssen. Das liegt, glaube ich, bei 40.000 Euro. Und den hätten wir auch überhaupt weglassen können. Weil warum, wenn einer einen sündteuren Audi oder irgendeinen Tesla oder irgendwas kriegt und der kostet 90.000, warum muss er jetzt die Differenz zwischen 40.000 und 90.000 nicht besteuern? Das sind so Kleinigkeiten. Aber es gibt natürlich auch große Themen. Und die großen Themen sind, dass das Pendlerpauschal im Augenblick nicht so ausgelegt ist, dass es wirklich ökologisch orientiert ist. Ja, dass es nicht wirklich davon abhängt, was für Möglichkeiten, was für Alternativmöglichkeiten jemand hat. Und beim Dieselprivileg, das ist natürlich ein alter Streitpunkt, wo die Wirtschaft, einerseits die Wirtschaft dagegen ist und andererseits die Landwirtschaft dagegen ist. Die Landwirtschaft sagt, das heißt für uns, dass der Diesel teurer wird und Elektrotraktoren, glaube ich, gibt es wirklich noch keine oder weiß ich jetzt nicht genau, aber ich glaube nicht, dass das eine kurzfristige Lösung war. Das ist tatsächlich in Wahrheit eine Entscheidung, ob sie die Einkommen oder die Kosten der Landwirte mehr getreu der Umweltbelastung wollen oder nicht. Ja. Weil ökonomisch ist es klar, dass man das nicht machen sollte. Mhm. Ja, und bei den Lkw, ja, dann haben sie natürlich die Transportkosten und all diese Dinge. Es gibt halt in der Wirtschaftspolitik, ich glaube, ich kann das allgemein sagen, keine einzige Maßnahme, wo es nicht auch gute Gegenargumente gibt.
Mm, mm. Aber jetzt haben Sie zum Beispiel die großen Themen, die auch immer genannt werden bei diesen Debatten, nicht erwähnt noch. Also es ist Pensionen, das ist Kinderbetreuung, ja. Das ist Pflege.
Diese und Gesundheit überhaupt. Und
Gesundheit generell, ja. Genau. Wie sehen denn Sie da die beim aktuellen Budget, hat man da gut reagiert damit und wo sind die Probleme?
Nein, ich habe die deshalb nicht erwähnt, weil das, was ich da vehement fordere und verlange, nicht oder kaum Wirkungen auf das Doppelbudget 27-28 haben könnte. Und wir sind ja in unserem Gespräch vom aktuellen Budget ausgegangen. Ja. Aber Tatsache ist, wenn ich zuerst gesagt habe, ich mache mir Sorgen über die weitere Entwicklung, dann Geld ist die einzige wirkliche Antwort Strukturreformen. Mhm. Denn es geht ja nicht nur um die sozusagen relativen Kleinigkeiten, was man dann in den nächsten Jahren wieder weiter einsparen muss. Es geht vor allem auch um die großen Einflüsse der Demografie, die ja jetzt schon wirken und die ganz massiv auf Pensionen, aber vor allem auch auf Gesundheit und auf Pflege wirken. Mhm. Und da
sehen wir wenig Lösungsansätze, muss man
sagen. Sah man zumindest aus Anlass des Budgetbegleitgesetzes noch keine Lösungen. Was ich einerseits verstehe, weil das ja in einer großen Verhandlungsrunde diskutiert wird und daher auch noch nicht fertig sein konnte, gleichzeitig deute ich halt so manche Zeichen der innenpolitischen Diskussion so, dass es nicht sehr wahrscheinlich ist, dass man sich da auf wirklich große Reformen einigt. Und das wäre wirklich eine Katastrophe. Ich sage Ihnen, wenn das nicht kommt, dann werden Sie in ein paar Jahren die Budgets nur mit drastischen Sparmaßnahmen beschließen können. Und die Regierung beneide ich jetzt schon nicht, die das dann tun.
Aber was genau meinen Sie mit, wenn das nicht kommt? Wenn, also wirklich
ich
nicht
meine, eine Gesundheitswesen,
Reform der...
Im Gesundheitswesen geht es, glaube ich, wirklich um eine Neuorganisation des Gesundheitswesens. Das ist relativ groß als Anliegen, weil da geht es erstens um eine Finanzierung sämtlicher Formen der Gesundheitsleistungen, also ambulant, niedergelassen, stationär, aus einem Topf, aus einer Hand. Und es geht um eine regionenübergreifende Spitalsplanung, die verpflichtend ist. Und das kann auch nur offensichtlich oberhalb der Ebene der Bundesländer passieren. Dann, wenn Sie das machen, dann haben Sie wichtige Anreize ausgeschaltet, die bisher zu großen Ineffizienzen geführt haben. Und das wird sich sicher in Einsparungen niederschlagen, aber nicht in den nächsten zwei Jahren. Im Gegenteil, wenn Sie eine neue Organisation bauen, werden Sie die zuerst einmal finanzieren müssen. Sie werden zwar Personal abziehen können, die gegenwärtig woanders arbeiten, aber es wird trotzdem was kosten. Das ist bei einer Pensionsreform ist es ein bisschen anders, weil wenn ich jetzt unter Pensionsreform nicht die relativen Kleinigkeiten meine, die die Regierung schon beschlossen hat,
also Altersanpassung
solche Sachen, sondern wenn ich die wirkliche Strukturreform meine, dass wir mit dem gesetzlichen Pensionsantrittsalter hinaufgehen, dass wir das stärker in Richtung auf die Lebenserwartung orientieren und gleichzeitig einen sozialen Ausgleich schaffen für jene Menschen, die eben aus gesundheitlichen Gründen nicht so lange arbeiten können, wie immer dann das Pensionsalter lautet. Wenn Sie das machen, dann ist es rechtstechnisch im Vergleich zu einer Gesundheitsreform sehr einfach, weil da werden es wahrscheinlich nur auch Gesetze ändern müssen, nämlich das ASVG oder dann auf die analogen Gesetze für die Beamten und für die Selbstständigen und für die Landwirte. Aber grundsätzlich ist es rechtstechnisch viel einfacher, weil da brauchen Sie nichts umorganisieren. Da müssen Sie nur die Bedingungen politisch aushandeln und in Gesetzesform gießen. Und aus Gründen, die ich wirklich kaum verstehe, oder wir können darüber auch noch reden, hat sich ja die Regierung sogar festgelegt, dass sie das nicht macht. Das heißt, rein politisch gesehen hat die SPÖ immer gesagt, sie will das nicht. Die ÖVP hat im Laufe der Zeit immer weniger gesagt, sie will das nicht oder immer weniger das wollen, obwohl natürlich praktisch jeder ÖVP-Politiker weiß, dass das notwendig ist. Und die Neos waren zwar dafür, aber die schätzen sie halt nicht durch in der Koalition, in dieser Frage zumindest nicht. Und jetzt muss ich sagen, offensichtlich fürchten sich zumindest ÖVP und SPÖ dafür oder davor, dass sie bei so einer Reform viele Wählerstimmen von alten oder älteren Menschen verlieren würden. Und das ist völlig kurios, weil in der politischen Diskussion man wirklich jahrelang den Pensionisten wahrheitswidrig eingeredet hat. Wenn man das Pensionsalter raufsetzt, haben sie einen Nachteil davon. Und natürlich ist das Gegenteil wahr. Die jetzigen Pensionisten haben eher einen Vorteil, weil die Finanzierung der Pensionen dann leichter wird. Ja. Und ich glaube nicht, dass ein heute 40- oder 50-Jähriger oder eine 40- oder 50-Jährige es der Regierung verübeln würde, wenn sie das Pensionsalter hinaufsetzt. Weil es sagt einem ja der bloße Menschenverstand. Mein Gott, seit wir das Pensionsalter festgelegt haben, muss man sagen, für die Männer, für die Frauen gibt es ja dieses Sonderthema, ist die Lebenserwartung um 15 Jahre gestiegen. Ja.
Und ja, wobei das stimmt natürlich. Also ich bin eine dieser 40-jährigen Frauen, die bis dato immer gesagt hat, natürlich arbeite ich länger, ist ja ganz klar. Aber was wir natürlich jetzt gerade sehen, ist die ganze KI-Debatte und die Frage, wie sich der Arbeitsmarkt generell verändern wird. Und wenn dann sozusagen Massenarbeitslosigkeit auch im Alter einsetzt, dann ist es natürlich wieder eine andere Diskussion. Aber das führt wahrscheinlich ein bisschen weiter von unserem
Thema. Ja, wobei ich schon, wenn Sie das erwähnen, ein Veto einlegen möchte. Also ich glaube, die Ökonomen sind sich einig, dass wir trotz den jetzt steigenden Arbeitslosenzahlen mittelfristig
demografisch einfach
aus demografischen Gründen eher eine Arbeitskräfteknappheit
haben. Weil wir einfach schon geburtenschwächere Jahrgänge sind.
Aber sie müssen natürlich weiterbilden. Und natürlich fallen Jobs weg durch die KI, aber es werden auch viele neue geschaffen oder sie werden einfach umdefiniert, wenn sie die Menschen weiterbilden.
Ja, genau. Frage wird sein, ob man in 10, 15 Jahren noch so wie wir beide einen Podcast auf diese Art und Weise macht oder ob es dann schon Stimmavatare von Ihnen und mir gibt.
Ja, wahrscheinlich gibt es wahrscheinlich jetzt auch
schon. Ja, also von mir gibt es ja einen Stimmavatar, der die Artikel vorliest in der Presse, aber noch ist, glaube ich, das freigesprochene Wort, ein Gespräch wie das, ist sozusagen in unserer Anwendung, aber da draußen in der Welt gibt es natürlich das auch schon.
Ja, natürlich.
Dass Podcasts auf Knopfdruck entstehen können, ja. Noch einmal zur Frage, was ja eben Sie auch jetzt gerade schon impliziert haben und was immer wieder unter anderem auch von der Agenda Austria und so weiter erwähnt wird, ist, dass wir eben eigentlich ständig in die Vergangenheit bauen, zu wenig in die Zukunft schauen und genau wie Sie auch sagen, Politik so Angst davor hat, dass sie da eine gewisse Wählergruppe, noch sehr große und immer größer werdende Wählergruppe vergrault. Aber was müsste man denn den Menschen heute noch ehrlicher und direkter sagen, wer den Preis dafür zahlen wird, für so eine verfehlte Budgetpolitik, die nicht an Strukturen arbeitet? Ich glaube zwar, dass das passiert, also ich habe jetzt Agenda Austria erwähnt, Franz Schälern wissen wir, das sagt er immer wieder, andere auch, Sie ja auch, aber man hat das Gefühl, es kommt nicht an.
Nein, es kommt nicht an und das ist wahrscheinlich mehr eine massenpsychologische Frage als eine ökonomische Frage.
Sicher sogar, ja.
Ich kann Ihnen nur meinen Eindruck sagen. Mein Eindruck ist, dass die Politik und zwar vor allem die Entscheidungsträger in der Politik viel zu unklar und zu wenig selbstbewusst auftreten. Also ich fände, es müsste ein Bundeskanzler oder eigentlich jedes Regierungsmitglied, das irgendwas mit Ökonomie zu tun hat, müsste sagen, es gibt eine Reihe von internationalen Verwerfungen, die zum Beispiel zur Inflation geführt haben. Und diese Inflation wird uns ein Stück weit Wohlstand kosten. Das ist gemessen unser Reichtum wirklich nicht dramatisch. Aber für diejenigen, die so am Rande ihrer ökonomischen Existenz sind, dass es dramatisch wird, die werden wir sichern. Alle anderen, liebe Leute, holzt es einfach aus. Aber wir werden dafür sorgen, dass wir weiter auf Wohlstandskurs bleiben. Und jetzt komme ich zum anderen Thema, zu den demografischen Effekten. Bei den demografischen Effekten, glaube ich, müsste man genauso sagen, liebe Leute, es kann sich nicht ausgehen, dass die Menschen genauso lang oder genauso wenig, unter Anführungszeichen, arbeiten wie bisher, wenn sie um so viel länger leben. Das kann sich nicht ausgehen. Deshalb machen wir eine Reform, die entsprechend langfristige Übergangszeiten vorsieht, damit nicht jemand, der gemeint hat, der geht nächstes Jahr in Pension, dann noch 3 Jahre warten muss. Das kann man niemandem zumuten. Das würde auch der Verfassungsgerichtshof nicht existieren. Das heißt, wir passen das System schleichend, aber wirksam an die Lebenserwartung, und wir stellen euch sicher, dass diejenigen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht so lange arbeiten können, Klammer auf, das Problem haben wir jetzt auch schon, und das hätten wir auch, wenn wir Pensionsalter von 50 hätten, hätten wir auch Leute, die es nicht bis dahin schaffen. Für die werden wir sorgen, dass sie auch rechtzeitig im Alter abgesichert sind. Also sozusagen das Problem benennen und jenen Leuten, von denen wir wissen, dass sie von der normalen Lösung wirklich in ihrer Existenz betroffen sind, denen dann gezielte Unterstützung anzureichen.
Aber jetzt haben Sie ganz am Anfang gesagt von dieser Antwort, dass den aktiven Politikern es an Selbstbewusstsein fehlt. Ich habe aber gerade beim aktuellen Finanzminister Martha Bauer nicht den Eindruck, dass es ihm an Selbstbewusstsein fehlt und er schon auch benennt, was Fakten sind.
Und es ist ja auch bekannt, dass ich sehr viel vom gegenwärtigen Finanzminister halte. Nur es gibt da eine Ausnahme. Er denkt, wie er auch selbst immer wieder gesagt hat, in den Dimensionen dieser Legislaturperiode. Und obwohl er natürlich genau weiß, dass das richtig ist, was ich jetzt gesagt habe, ja, er sagt, ich habe es schwer genug, um nur einmal in dieser Legislaturperiode etwas zu tun. Das kann ich menschlich irgendwie nachvollziehen. Ja. Aber wissen Sie, gleichzeitig geht es schon auch darum, den Menschen klarzulegen, es muss sich etwas ändern. Ja? Es muss sich ja nicht nur beim Budget was ändern, es muss sich in der Umwelt was ändern, es muss sich beim Klima was ändern. Und es geht darum, die Probleme zu benennen, aber den Menschen die Angst zu nehmen, dass das Problem sie völlig zerschlägt. Und wenn Sie sich die populistische Opposition anschauen, dann machen die das, Klammer auf, wahrheitswidrig, ganz brutal. Die sagen, wir werden euch eine Welt schaffen, am besten eine Burg, gell? Eine Welt schaffen, wo alles so ist wie früher.
Und alle Probleme sind gelöst.
Und die könnte man ja ganz leicht lösen, wenn die da oben in der Regierung ein bisschen weniger, Verzeihung, deppert waren. Nicht? Und das ist natürlich auch eine Illusion. Aber das neigt man halt auch gern zu glauben.
Es ist zwar vielleicht nicht unbedingt ein schönes Schlusswort, aber ein pointiertes Ende. Vielen Dank, Herr Brandt, dass
gerne,
Sie da waren.
Gerne, es war mir ein Vergnügen. Dankeschön.
Ja, auch, danke. Ja, das war Was wichtig ist mit meinem heutigen Gast Christoph Badelt, dem Präsidenten des Fiskalrats. Die zentrale Frage bleibt also, ob Österreich sein Budget wirklich sanieren kann oder ob die Politik vor allem Zeit kauft. Weiterführende Texte zum Thema dieser Folge finden Sie wie gewohnt in den Shownotes. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie Was wichtig ist doch gleich auf der Plattform Ihrer Wahl. Es freut uns auch immer, wenn wir Feedback bekommen. Schreiben Sie mir an podcast@diepresse.com. Machen Sie es gut. Und bis bald.